Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Learning from Leaders. Hier ist Christoph vom Thielex-Institut und unser Anliegen ist ja mit diesem Podcast so ein bisschen hinter die Fassaden zu schauen. Es ist so spannend zu sehen, was macht ein Mensch, eine Führungskraft wirklich aus? Was lässt uns ticken? Was ist so die Geschichte hinter der Geschichte, die oft erzählt wird? Und heute habe ich eine ganz außergewöhnliche Persönlichkeit bei mir. Philipp, freue mich sehr, dass du die Einladung angenommen hast und ich möchte dich kurz vorstellen. Philipp Kaufmann ist eine Person, die in den letzten Jahren sehr im Schaufenster stand, sehr im Fokus war, und zwar durch seine sehr prominente Rolle beim FC Basel. Und das ging ja alles unglaublich schnell, ne? Vom kaufmännischen Lehrling, vom Studenten, plötzlich in das Blitzlichtgewitter eines großen Fußballvereins, des größten Fußballvereins hier in der Schweiz, als Sportkoordinator, als Kaderplaner. Und es freut mich sehr, dass du hier vor Ort bist.
Hallo Christoph, ganz herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich auch sehr, heute hier sein zu dürfen.
Du warst ja Kaderplaner beim FC Basel. Kaderplaner, was versteht man da wirklich drunter? Was macht man da? Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen? Was war so das tägliche Betätigungsfeld und was macht den guten Kaderplaner aus?
Also schlussendlich ist es nur die Bezeichnung und ich glaube, die ist in jedem Fußballclub auch wieder anders. Man hat in 2021 bewusst diese Funktionstätigkeit gewählt, weil man wusste auch, dass sehr viele Kadermutationen anstanden oder anstehen werden zu diesem Zeitpunkt und das ist sicherlich eines der Hauptaufgaben für mich, diese neue Kaderstruktur, diese neue Kaderzusammenstellung auch war, sprich die ganzen Transfers zu managen, dort federführend auch zu sein. Auch war es so, wir hatten, bis Heiko Vogel kam, nie einen offiziellen Sportdirektor, also viele Aufgaben, sprich auch vielleicht die Öffentlichkeitsarbeit, die sonst eher im Profil des Sportdirektors waren bei mir, weil es diese Funktion beim FC Basel nicht gab. Also alles, was rund das Leiten oder die Leitung des Tagesgeschäft, der Abteilung Sport, sprich der Betrieb der ersten Mannschaft, das war in meiner Verantwortung.
Und das war also auch die öffentliche Wahrnehmung damals, jedenfalls war es auch meine, dass du eigentlich so der Sportdirektor warst schlussendlich. Und das ist eine enorme Verantwortung in jungen Jahren von einem Multimillionenunternehmen, das so volatil ist, das so sehr vom Tagesgeschäft abhängt. Und ihr habt ja Höhen und Tiefen erlebt. Da warst du ganz nah an einem sehr fragilen Gefüge dran, an einem Team dran, wo viele Individualisten da sind, wo viele Spieler da waren, die aus allen Herren Länder zusammengekauft wurden schlussendlich. Wie hast du das gemacht? Wie hast du das Team auch betreut und manchmal durch diese Tiefen durchgeführt als Kaderplaner/Sportdirektor?
Ist korrekt. Ich glaube, wir hatten doch auch immer wieder den einen oder anderen negativen Moment in dieser Zeit. Ich glaube, da wichtig, immer unterstützend da zu sein, in meiner Funktion auch als Bindeglied zwischen Verwaltungsrat, Präsident und Trainerteam, ein guter Zuhörer für beide zu sein, unterstützend, immer wieder auch unterschiedlich, was die Menschen in dieser Zeit brauchen. Aber ich glaube, als Vorbild da zu sein, versuchen zu unterstützen und zu helfen, dort, wo es gerade gefragt ist.
Und vielleicht kannst du uns ja mal mitnehmen, wie ging das ab? Also wie kamst du zu so einer Funktion? Ich kann vielleicht sagen, ich bin selbst wirklich Fan des FC Basel. Mein Vater hat mich damals als 7-Jähriger ins Stadion mitgenommen. Bei Halbzeit war der FC Basel 2-1 hinten. Das war damals häufig der Fall. Plötzlich in der zweiten Halbzeit hat aufgedreht, noch 7 Tore gemacht, 8-2 gewonnen. Und am nächsten Tag habe ich postuliert und meiner Mutter und Vater erklärt, ich gehe zum FC Basel. Und seitdem war der Fußball so mein liebster Begleiter. Und natürlich hätte ich als Junge auch geträumt, mal Verantwortung zu nehmen beim Verein. Wie lief das ab? Wie kamst du zu dieser Funktion?
Ich habe dazu mal im Jahr 2017 die Möglichkeit bekommen, beim FC Basel als Assistenztrainer einzusteigen mit einer Funktion in der Administration im Nachwuchsbereich. Da ich nach meinem Studium doch kurze Zweifel hatte, soll ich Richtung Trainerschiene gehen oder doch Richtung Management, das ist eigentlich so mein Ziel nach meiner aktiven Juniorenkarriere beim FC Basel war, wo ich gesagt habe, meine Vision ist es, einmal im Management eines Fußballclubs tätig zu sein und hatte so die Möglichkeit, dann beim FC Basel einzusteigen. Und durch die vielen Veränderungen, das kam mir sicher zugute, aber glaube ich auch durch meine Art sehr, sehr lernwillig, auch vielleicht in gewissen Sachen lernfähig und meinem Hunger, da mitzuhelfen, bekam ich dann die Möglichkeit, immer wie weiter oder andere Sachen dazu zu übernehmen. Ein Schlüsselelement sicherlich mit Markus Streller, dazu mal als Sportdirektor, der mir die Möglichkeit gab, in sein Team einzusteigen, mir immer mehr und mehr Arbeiten dann auch delegierte und ich so sehr, sehr viel lernen durfte. Und dann mit dem Wechsel des Präsidenten von Bernhard Burgner zu David Degen, als auch ich kurz am Punkt stand und nicht wusste, wie es weitergeht. Viele Mitarbeiter wurden zu diesem Zeitpunkt entlassen oder mussten gehen. Und ich bekam die Chance, mich zu präsentieren, mein Können zu zeigen und hatte dann da von David und seiner Crew das Vertrauen bekommen, als Kaderplaner einzusteigen.
Ja. Unglaublich, was du alles erlebt hast. Aber vielleicht nochmal, was war Schritt 1? Also wie wurdest du vom FC Basel angesprochen?
Ich durfte selbst im Nachwuchs 6 Jahre spielen. Also okay. Ich kannte immer noch den einen oder anderen ehemaligen Trainer beim FC Basel. Hatte dann während meines Studiums in München die Möglichkeit, ein Praktikum beim FC Basel zu machen, zu absolvieren, was auch obligatorisch von der Uni aus war. Und war so eigentlich zum ersten Mal dann wieder nach 2, 3 Jahren oder ohne Kontakt wieder in Kontakt, war da 2 Monate im Praktikum und habe die Leute wieder getroffen. Und während dieser Zeit war dann so von beiden Seiten ein bisschen das Gefühl oder die Absicht da, vielleicht nach Studium kann man wieder gemeinsam was machen, hätte ich Lust beim FC Basel einzusteigen, in welcher Rolle dann auch immer. Und so kam es dann auch auf Wunsch von mir, wie gesagt vorhin, dass ich da zu diesem Zeitpunkt ein bisschen unsicher war, ist es doch vielleicht der Trainer in mir oder die Managementfunktion, und so mit einer 50-50 Rolle als Einstieg war das im Nachhinein optimal.
Spannend, und um unsere Zuhörer vielleicht ein bisschen mitzunehmen, der FC Basel ist ja der größte Fußballverein in der Schweiz, war in den letzten Jahren auch der erfolgreichste Fußballverein, war bis 2017 8-mal am Stück Schweizer Meister und Dauergast in der Champions League, große, große Nächte, unglaubliche Erfolge. Und dann hat der Präsident gewechselt, es kam ein Umbruch im Verein und du bist eigentlich genau in diese Situation reingekommen, ne? Also schon auch in einer absolut transformative Phase eines riesigen Vereins. Wie hast du das erlebt? Wie hast du dich da zurechtgefunden?
Korrekt, also ich bin eigentlich da eingestiegen, wo nach langjähriger Phase sehr, sehr viel Kontinuität und auch Ruhe im Club war, wo sich vieles verändert hat. Man muss sagen, seit diesem Zeitpunkt war es oder ist es als Schweizer Club auch nicht mehr ganz so einfach, in die Champions League zu kommen. Die damalige Crew unter Bernhard Burgner hat die Vision, wieder Sachen zu ändern, weil doch der Erfolg, der sich in Basel ein bisschen eingespielt hat, so zur Tagesordnung rüberging und die Leute nicht mehr begeistert hat, ins Stadion zu gehen. Man hatte eine eigene Vision mit mehr eigenen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs. Man musste ganz klar mit dem Budget runter, weil die Kosten oder die fixen Kosten einfach viel, viel zu hoch waren. Aber das war zu Beginn weniger mein Thema, sondern es ging darum, im Nachwuchs einzusteigen, weitere Schritte im Berufsleben zu tun, Erfahrungen zu sammeln. Und dann sicherlich durch die unruhige Zeit, immer wieder Veränderungen, gab es auch intern die Möglichkeit, Sachen vielleicht anzupacken, die in einem ruhigen, stabilen Umfeld gar nicht gefragt sind. Das war vielleicht aus persönlicher Sicht auch das Positive oder das Schöne, dass man da immer wieder die Möglichkeit hatte, neue Sachen zu tun oder irgendwo mit anzupacken, weil einfach alles nicht so in geregelten Bahnen war. Aber sicherlich, wie du das vorher gesagt hast, auch von außen eine sehr spezielle Zeit für den Club, also gerade unter Bernhard Burgner, wo die Basis oder die Fanbasis auch mit der Führung sehr zerstritten war, und dort Mitarbeiter oder Teil von dieser FCB-Familie zu sein, war schon auch zum Teil speziell, wenn man das aus privater oder aus eigener Sicht sieht.
Und dann kam ja plötzlich der Moment, wo du auch an die Öffentlichkeit treten musstest oder durftest in deiner Funktion. Ich habe hier mal ein Bild mitgebracht. Man sieht dich im Jockeli im St. Jakob Park, das größte Stadion in der Schweiz. Okay. Du gibst ein Interview, ich denke, vor dem Spiel. Wie war das für dich, plötzlich in der Öffentlichkeit zu sehen und auch einen Druck zu haben? Jedes Wort wird nachbesprochen und du hast Erwartungen intern, ja, aus dem Verein, weil du musst die Dinge so sagen, wie sie gewünscht sind. Du hast Erwartungen von außen, jeder kommentiert das. Wie war das für dich?
Also ich glaube, es gibt zwei Aspekte. Ich glaube, das war eines meiner ersten TV-Interviews und natürlich komplett ungewohnte Plattform. Ich mag mich erinnern, mit Mikrofon in der Hand und ich habe mich gedreht und das Mikrofon war nicht ganz am richtigen Ort. Also von daher speziell. Auf der anderen Seite mag ich es, oder aus Schulzeiten her schon, ich habe gerne präsentiert. Ich hatte glücklicherweise nie Mühe, irgendwie vor Leuten zu sprechen. Ich glaube auch, dass mich das nicht mehr groß nervös gemacht hat, sondern es war mehr das Setting, die Kameras, dazustehen im Rampenlicht, das neu war und das auch ein bisschen dann gelernt werden musste.
Ich habe den FC Basel, wie gesagt, über jetzt fast 45 Jahre beobachtet, auch die Exponenten. Und wo du in diese sehr, sagen wir mal, sichtbare Position gekommen bist, sind mir zwei Dinge aufgefallen. Erstens, dass du sehr jung bist, dass du so ein unbeschriebenes Blatt warst damals, nicht direkt schon ganz prominent wie ein Marco Streller schon, ne, ein berühmter Fußballer warst, dass du aber gleichzeitig total ruhig, zentriert warst, extrem souverän und ja auch in diesen Sendungen Dinge erklären musstest, die sich keiner wirklich erklären konnte. Es war ja damals zum Teil so turbulent. Die Kommunikation des Vereines war nicht mehr wirklich souverän und da saßt du dann im Fernsehstudio und musstest die Welt erklären. Wie hast du das hinbekommen?
Ich glaube, schon ein wichtiger Faktor, immer bei sich selbst zu bleiben. Und ich sage immer gerne, in der Ruhe liegt auch manchmal die Kraft. Also sich nicht leiten zu lassen, möglichst authentisch oder versuchen, authentisch zu bleiben. Nicht irgendwelche Floskeln rauszuhauen, die nicht bei einem selbst sind, weil das merkt der Zuschauer, dass man vielleicht nicht mehr sich selbst ist. Und dann ist es sicherlich so, ich bin sehr ein selbstkritischer Mensch, das auch im Nachhinein das immer mal mit meinen engsten Freunden, Familie auch besprochen werden musste. Was hast du vielleicht gut gemacht, was hast du schlecht gemacht, dass du dich da stetig auch verbesserst und vor so einem Interview auch, dass du dich auf das vorbereitest und ein bisschen klar bist, was möchtest du vermitteln, damit es eben auch möglichst, wie soll ich sagen, verständlich der Öffentlichkeit gegenüber kommuniziert werden kann.
Tatsächlich gibt es ja das total spannende Untersuchung, dass wenn wir als Mensch wahrnehmen, dass das Gegenüber nicht authentisch ist, dann gibt es sogar physiologische Reaktionen. Man hat gesehen, wenn das der Fall ist, dann steigt der Blutdruck, weil wir als Mensch gelernt haben, wenn jemand nicht authentisch ist, könnte das gefährlich sein, das könnte bedrohlich sein. Also steigt der Blutdruck, wir werden gestresst und dementsprechend können wir nicht mehr richtig in Beziehung treten. Und in diesem Sinne ist es natürlich klasse, wenn man den Mut auch hat, ehrlich zu sein. Und ich glaube, so bist du auch immer rübergekommen. Ich habe dir ja vorher gesagt, ich habe ein paar Fotos mitgebracht. Und ich fand das ganz spannend. Ich kann es hier mal auch in die Kamera zeigen. Wenn man so einen Kaderplaner, einen Sportdirektor fragt, was machst du, dann sagen dir die meisten, ich telefoniere. Und tatsächlich sieht man dich hier hochkonzentriert beim Telefonat. Was hast du denn gemacht? War das wirklich so, dass du rund um die Uhr telefoniert hast mit Spielern, mit Agenten? Was war dein Jobprofil schlussendlich als Kaderplaner?
Ich glaube, es ist tatsächlich so, auch wenn manchmal schwierig vorstellbar, dass das Telefonieren zu den Hauptaufgaben gehörte eines Kaderplaners, Sportdirektors, technischen Direktors. Ich glaube, in dieser Funktion ist es sehr wichtig, immer ein bisschen den Markt zu verstehen, respektive auch am Ball zu sein, was geht am Markt. Und ja. Der Fußball ist mit sehr, sehr vielen Agenten bestückt, sage ich jetzt mal, die immer mal auch wieder Informationen haben. Gerade als kleinerer Club mit manchmal wenigen Ressourcen als die anderen ist es wichtig, dass man immer mal wieder die aktuellsten Informationen abholt oder ein bisschen versucht, rauszubekommen, was wo geht, um eben eben auch möglichst schnell dann reagieren zu können, wenn sich irgendwo eine Chance auftut. Und daher sehr, sehr häufig am Telefon mit Agenten, mit Leuten aus der Fußballwelt, die einen mit Informationen vielleicht auch versorgt haben oder auch bewusst Leute beauftragt, gewisse Informationen wieder reinzuholen. Und seit meiner Freistellung, also meine Bildschirmzeit, hat sich massiv verkürzt, weil das aktuell natürlich wegfällt.
Ja, du sprichst es an, die Freistellung, sicherlich eine gute Sache, wenn sich dann die Bildschirmzeit reduziert. Wir haben heute gerade noch ein Video gedreht zu diesem Thema. Es ist wohl so, dass in der Deutschland und der Schweiz der durchschnittliche Bürger fast 20 Stunden pro Woche am Telefon hängt. So eine halbe Arbeitswoche, was nicht unbedingt gesund ist. Und bei dir war das sicherlich viel, viel mehr. Ich habe mich wirklich in der Vorbereitung auch gefragt, wie muss das für dich gewesen sein? Eins war ja von außen sichtbar, das waren 6, 7 turbulente, um nicht zu sagen chaotische Jahre, die du erlebt hast. Da kamen und gingen Präsidenten, Sportchefs. Das war zum Teil eine Spielerbörse, wo man irgendwie, also in diesem Sommer sind jetzt 40 Spieler gekommen und gegangen. Und du warst da immer mittendrin. Und es gab irgendwie aber trotzdem in den 6, 7 Jahren so eine Konstante. Und das war, dass Philipp Kaufmann eigentlich immer mehr Verantwortung bekommen hat. Und ich habe dir auch nochmal ein Foto mitgebracht. Hier mit David Degen. Ehrlich gesagt, guckt ihr da beide sehr, sehr grimmig, sehr, sehr ernst an der Pressekonferenz. Und tatsächlich, ne, ihr seid zusammen aufgetreten. Man hatte den Eindruck, ihr versteht euch richtig gut. Ich glaube, dass du ihm so war da viel Arbeit abgenommen hast, den Rücken freigehalten hast. Und trotzdem wurdest du freigestellt. Magst du darüber mal sprechen, wie, wenn du das Foto siehst, was löst das bei dir aus? Wie war das?
Also in erster Linie Dankbarkeit. Dankbarkeit an David Degen und seine Crew für die Chance, die sie mir gegeben haben, im Mai 2021 bei der Übergabe mehr Verantwortung zu übernehmen, Teil ihres Projektes zu sein, in nach turbulenten Jahren nochmal in eine turbulente Phase einzusteigen, weil es klar war, dass sie sehr, sehr viel verändern wollten und dass einige größere Veränderungen anstanden. Und ich, wie du vorhin gesagt hast, als Nobody, als Junger auch die Chance bekommen habe, da mit zu helfen. David Degen war mein erster Ansprechpartner im Fußballbereich. Er war mein direkter Vorgesetzter. Von dem her, ja, wir hatten täglich einen sehr, sehr intensiven Austausch, kontroverse Diskussionen, aber ich glaube auch das ein oder andere Tolle gemeinsam hinbekommen. Ich bin ihm dankbar für diese Verantwortung, die er mir auch übergeben hat, für den Sparring-Partner, der er immer für mich war, mich gechallenged, aber auch unterstützt hat in vielen Punkten. Und ja, im Fußball gehört das auch dazu, dass neue Leute kommen, eigene Gedanken, andere Vorstellungen haben. Und so kam es dann nach der Verpflichtung von Heiko Vogel zu Beginn dieses Jahres, dass nebst mir mit dem Cheftrainer und dem Chefscout dann die Freistellung im Februar kam und Heiko Vogel das alleine übernahm.
Und das ist, glaube ich, das Stichwort Resilienz, ein ganz wichtiges. Resilienz beschreibt ja die Fähigkeit, ja, wieder so eine innere Balance, danke, zu finden, wenn wir aus dem Gleichgewicht kommen, diese psychologische Widerstandskraft auch. Und ich glaube, das war sicherlich gefordert, weil wir erleben das ja, oder ich erlebe das in meiner Arbeit als Coach und Trainer ja immer wieder. Wenn Menschen sehr erfolgreich sind, dann bedeutet das, dass die extrem viel investiert haben in den Beruf, dass sie Überstunden machen, dass sie Wochenende hingeben. Und irgendwann wird ja der Job auch zu einer Identität. Ne? Also ich mache einen guten Job, das sagt mir auch, ich bin okay und ich kriege Bestätigung aus dem Umfeld. Und plötzlich sitze ich zu Hause und fehlt auch diese Identität und man stellt sich 1000 Fragen. Wie war das für dich? Ich kann mir vorstellen, das kam von heute auf morgen. Wie bist du damit umgegangen und was hat das für dich ausgelöst? Und ich frage das auch deshalb, Philipp, weil in vielen Unternehmen, mit denen wir arbeiten, eben richtige Entlassungswellen ja sind und viele Menschen das vielleicht auch antizipieren, vor sich diesen Situationen Angst haben oder es auch schon mal erlebt haben.
Also ich glaube, es gibt verschiedene Aspekte. Glücklicherweise in meinem Fall, ich hatte rund so eine Woche vorher ein Bauchgefühl, das mir gesagt hat, ich glaube, das geht nicht mehr ganz so lange. Und ich arbeite seit Uni-Zeiten mit einem Coach zusammen, der mich stetig über die Jahre auch unterstützt hat, mal ein bisschen intensiver, mal weniger, aber wo ich immer wusste, ich kann anrufen und ich finde ein offenes Ohr und kann meine Gedanken und Gefühle mit ihm teilen und bekomme auch ein ehrliches und konstruktives Feedback zurück. Und zu dieser Zeit war er sicherlich auch ein ganz wichtiges Element. Er kam nach Basel, also ich habe ihn in meiner Uni-Zeit in München kennengelernt. Er war da, wir haben versucht, gewisse Dinge aufzuarbeiten und das Positive rauszunehmen aus dieser Zeit. Ich glaube, nach 7 Jahren, man ist auch ein bisschen gefangen in den Tunnelblick. Es war turbulent, es war sehr viel, das im Heute und Jetzt passieren musste. Also vielleicht so ein bisschen Themen, mal von außen Sachen zu sehen, war nicht immer möglich. Und diese Zeit jetzt, diese letzten 6 Monate, auch in der Welt, in Amerika Fußballclubs zu besuchen, zu sehen, wie sie das Ganze angehen, wie sie strukturiert sind, wie sie Lösungsansätze verfolgen oder in Deutschland, aber auch in Italien. Das war schon auch gut, das Ganze zu sehen, seine Performance, seine Arbeit auch selbstkritisch zu hinterfragen, was war gut, was war schlecht. Und ich glaube, ich bin ein Freund, und ich glaube, die Arbeitswelt, wenn man Fachkräfte sucht, braucht man immer auch ein USP. Also, dass man was ist sein persönlicher USP? Und die letzten 6 Monate gaben da auch die Möglichkeit oder die Gelegenheit, an diesen weiterzuarbeiten, nebst vielleicht auch den Schwächen ein bisschen zu verbessern.
Was ich bemerkenswert finde, ist auch hier wieder heute, wie ruhig, wie abgeklärt, wie reflektiert du bist und dass du offensichtlich dann dir gesagt hast, okay, ich arbeite intensiver mit dem Coach. Wir nennen das bei uns auch immer wieder Balkonmomente, ne, dass ich mir wie so vom Balkon mal angucke, was ist da eigentlich auf der Spielfläche wirklich passiert, wie verhalte ich mich. Und dann hast du sagst, USP herausgearbeitet, vielleicht auch deine Schwächen nochmal angeguckt. Was würdest du denn sagen, wenn du das teilen möchtest, was sind so die USPs? Magst du vielleicht sogar erzählen, was du vielleicht als Entwicklungspotenzial dann herausgearbeitet hast?
Klar, also ich glaube, einer der USP ist sicher das Thema Verhandeln, Spielertransfers. Wie kann ich mich in diesem Bereich noch tiefer oder besser vorbereiten, um dann für hoffentlich bald einen neuen Club das Maximale herausholen, auch vielleicht die Basis hinter dem Verhandeln zu kennen, ob jetzt das normal aus der Wirtschaft kommt oder dann im Sport angewandt wird. Dann sicherlich das Thema Sprachen zu vertiefen, Fußball sehr international, nebst Englisch auch mit Französisch und Spanisch, das immer wie wichtiger wird, die Zeit zu nutzen dort. Und dann glaube ich schon auch im Thema Kaderplanung, die Zeit, die man hat, auch die ganzen gängigen Modelle zu analysieren, zu hinterfragen, was war vielleicht gut, was war nicht so gut und wie sieht eine optimale Kaderplanung im Detail auch aus.
Total spannend. Jetzt gibt es ja zurzeit beim FC Basel eine Personalie, die wirklich umstritten ist. Und das ist unser derzeitiger Trainer, das ist Heiko Vogel, der ja eben damals als Sportchef gekommen ist. Ich erwarte jetzt nicht, dass du dazu ein Statement abgibst, nur habe ich mich gefragt, jetzt nochmal auf der emotionalen Ebene, und wir Menschen sind halt nur emotionale Wesen, wie war das für dich? Ich habe dann im Netz geguckt und du hast ja nicht lange mit Heiko Vogel zusammengearbeitet, aber wenn ich mir das Foto anschaue, dann sieht das sehr vertraut aus. Ich meine, es war ja damals auch so, dass Heiko Vogel, wenn ich richtig informiert bin, von Alex Frey wirklich der Wunschkandidat war. Später hat er ja auch Alex Frey entlassen. Ein Vorgang, der nicht so einfach zu verstehen ist. War das für dich quasi leicht, das so zu akzeptieren? Oder gibt es auch so einen Moment, wo du sagst, ich bin eigentlich sauer auf den Typen oder ich verstehe es nicht oder ich fühle mich hintergangen? Weil ich glaube, so diese menschliche Ebene tut manchmal noch mehr weh als der reine Vorgang, dass man vielleicht einen Job nicht mehr hat. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich lasse dich doch mal anschauen. Also für mich schaut die hier sehr vertraut aus und ich habe das Gefühl, ihr hattet eine gute Zusammenarbeit per se.
Ich glaube, wir haben eine kurze Zusammenarbeit gehabt, das ist richtig, die begann im Dezember und dann im Februar war es vorbei. Ich glaube, für mich, das galt oder gilt es nach wie vor zu akzeptieren, dass Heiko andere Ideen, andere Pläne hatte. Ich bin ihm dankbar für den Austausch, den wir in dieser kurzen Zeit hatten, dass ich auch von ihm Sachen mitnehmen konnte. Und nun wünsche ich ihm und dem FC Basel, dass sie hoffentlich aus dieser Negativspirale möglichst bald rauskommen.
Also ich kann dir nochmal ein USP spiegeln. Du bist ein unglaublich guter Kommunikator und ich glaube, der FC Basel bräuchte dich nun wirklich. Das hast du sehr professionell beantwortet. Jetzt Learning from Leaders. Die Idee hier ist ja, dass eben andere eben von dir auch lernen können. Und du hast ja eine total spannende berufliche Karriere hinter dir, bist dann eben jetzt durch eine Krise gegangen. Was würdest du anderen, vielleicht auch gerade jungen Menschen, Angestellten raten, die eben durch eine Krise kommen? Was sind so die wichtigsten Aspekte, um da nicht unterzugehen, sondern wieder aufzustehen?
Grundsätzlich, glaube ich, ist es etwas Wichtiges, dass jeder Mensch auch mal, so eine Krise ist vielleicht auch ein bisschen ein hartes Wort, aber so eine Situation erlebt, weil ich glaube, kein Leben, und ich durfte, wie du das vorher auch gesagt hast, beim FC Basel immer ein bisschen die Treppe hoch, bis der Punkt kam und jemand auch gesagt hat, du bist nicht mehr der Richtige. Und das ist auch wichtig für einen, mal das wieder zu hören, zu erleben und zu sehen, dass das Leben ist nicht nur immer aufwärts, es gibt Rückschläge und da muss jeder selber damit auch klarkommen, das verarbeiten zu können. Dann glaube ich schon, ist es sehr, sehr wichtig, ein gutes Umfeld zu haben, ein stabiles Umfeld, Familie, Freundin, Freunde, die für einen da sind, die ehrlich für einen sind und die Person dahinter kennen und nicht die Person nur aufgrund der Funktion, die sie hatte, weil ich glaube, das ist schon auch ein Punkt als Kaderplaner beim FC Basel. Man war ein bekanntes Gesicht, nicht, selbstverständlich nicht wie die Spieler, aber man wurde gekannt und natürlich auch von vielen Leuten vielleicht so ein bisschen auch anders behandelt oder man war wichtig, man wollte es gut mit dem haben und wenn man diese Funktion nicht mehr inne hat, kann es dann auch schnell gehen und man verliert diese Wichtigkeit. Und daher glaube ich, dass diese Basis stimmen muss, Leute, die für einen auch da sind, Coach haben wir vorhin darüber gesprochen, der einem auch wieder zeigt, okay, es geht weiter, lass uns daran arbeiten. Und vielleicht ganz zum Schluss von meiner Seite, ich bin ein sehr positiver Mensch und würde auch jedem gerne mitgeben, dass das schon auch etwas sehr Entscheidendes ist, dass man das Positive an den Sachen immer versucht zu sehen und nicht das Negative. Selbstverständlich sehr selbstkritisch, aber grundsätzlich mit einem positiven Mindset versucht, an die Sache heranzugehen oder die ganzen Sachen auch der Vergangenheit zu sehen.
Ja, total spannend, dieses positive Mindset. Ich habe gerade diese Woche einen großen Vortrag dazu gehalten. Ist ja was ganz Spannendes. Heute nennen wir das ja auch ein Growth Mindset. Es ist ja auch, wenn ich mir so verschiedene Exponenten aus dem Sport anschaue, total spannend, wie große Sportler Niederlagen interpretieren. Ja, Roger Federer hat ja in seinen größten Niederlagen immer wieder ganz erstaunliche Pressekonferenzen gegeben und wurde manchmal auch zerrissen, gerade wenn es mal ein bisschen nach unten ging, weil das dann oft so ablief, dass er gesagt hat, es war ganz schlimm und ich fühle mich schlecht, aber ich habe wieder ganz viel daraus gelernt. Ich habe wichtige Daten aus dieser Niederlage gezogen, die mir für die Zukunft hilft. Und damals wurde das manchmal kritisch beäugt. Ich glaube heute, dass er damit ein Growth Mindset gezeigt hat, nämlich die Entwicklung für sich als Mensch als wichtiger eingestuft hat, als dieser eine Moment, der natürlich wehtut. Ne? Und ich glaube, im Sport ist oft so die Prämisse, dieses nächste Spiel, das ist das alles Entscheidende und wir vergessen das große Bild und dann entsteht auch ein großer, großer Druck und die Enttäuschung, die können wir fast nicht mehr handeln und dann ist es schwierig, so ein positives Mindset, das du beschreibst, wirklich zu behalten.
Richtig. Ich glaube, auf der anderen Seite aber auch der Fußball oder der Sport allgemein ist sehr schnelllebig. Also die Möglichkeit, nach einer Niederlage wieder in einen Sieg umzuwandeln oder umgekehrt nach einem Sieg in eine Niederlage zu fallen, das kann von Sonntag bis Mittwoch dann meistens auch wieder sehr, sehr schnell gehen. Und daher glaube ich, ist es auf beiden Seiten wichtig, sei es im Sieg oder in der Niederlage, das sauber zu analysieren, weil Niederlage bedeutet nicht immer alles gleich schlecht und Sieg ist nicht alles gleich gut, sondern dass man versucht, das immer sauber, mit ein bisschen Distanz, mit ohne oder mit wenigen Emotionen zu analysieren und dann eben auch wieder nach vorne zu schauen. Weil mit der Vergangenheit, sei es im Sport oder glaube auch in der Privatwirtschaft, kann man sich sehr wenig kaufen, sondern entscheidend ist, was im Heute und Jetzt passiert. Und da braucht es meiner Meinung nach immer wieder die volle Energie und das volle Bewusstsein, was die Fehler oder was das Gute waren, um das Gute auch immer wieder zu verbessern und dass die Fehler natürlich auch zu minimieren oder in Stärken zu verwandeln.
Und ich bin jetzt fast versucht, deine Vogelperspektive und deine gewonnene Einsicht noch, wie soll ich sagen, zu beanspruchen, weil im Heute und Jetzt ist ja der FC Basel Tabellenletzter. Wie siehst du das? Also wo stehen wir gerade? Geht das wieder nach oben? Wie siehst du die Entwicklung dieses Konstruktes zu diesem jetzigen Zeitpunkt?
Es ist immer schwierig, auch von außen zu beurteilen, was effektiv geht. Es ist sicherlich für alle Fans des FC Basels und alle Mitarbeiter des FC Basels ein schwieriger Anblick, auch eine neue Situation, dort ganz unten in der Tabelle zu stehen. Morgen steht bereits das nächste Spiel an und wie ich vorhin gesagt habe, wünsche ich dem FC Basel, dass sie da gemeinsam hoffentlich bald auch wieder rauskommen.
Jetzt haben wir viel über die Herausforderungen gesprochen, wie du wieder auf die Füße gekommen bist. Du hast ja schlussendlich auch einfach eine großartige Zeit erlebt. Ihr wart im Halbfinale eines europäischen Wettbewerbs, vielleicht der größte Erfolg eines Schweizer Fußballvereins. Ihr habt Feste gefeiert, ihr habt das Publikum gefesselt, du hast Spieler transferiert, die eine Wertsteigerung von vielen 100% erlebt haben. Du hast geholfen, den FC Basel durch große finanzielle Probleme durchzubringen in einer Situation, die eigentlich derzeit, wenn es sportlich nicht so schlecht laufen würde, ganz gut ist. Ich möchte fragen, was war so dein glücklichster Moment oder dein erfolgreichster Moment? Woran erinnerst du dich am liebsten in diesen 6, 7 Jahren?
Ganz spontan, als erster Gedanke kommt mir das Spiel gegen Brøndby. Ein Penaltyschießen in Basel, gewonnen, die Atmosphäre im Stadion. Meine Familie war da, dieses Gefühl nach dem Spiel, wo doch irgendwie so viel Druck abfiel, war sehr, sehr schön. Das kommt mir jetzt so ganz spontan als erstes in den Sinn.
Spannend, dass du sagst. Ich kann mich erinnern, ich war damals im Urlaub in Portugal und habe da so mit schlechter Internetverbindung mir das Spiel angeschaut. Und es war tatsächlich großartig. Und eigentlich muss man sagen, da hat Alex Frey mit seinem Team ein richtiges Feuerwerk gezündet. Da war Leidenschaft und Spirit dabei. Ich glaube, das würden wir uns derzeit oft auch sehr wünschen.
Das stimmt.
Jetzt wollte ich nochmal so eine Ebene tiefer gehen. Du hast gesagt, Mindset ist ganz entscheidend. Ich glaube, so ein Wertegerüst ist ganz entscheidend auch. Und du hast ja viel reflektiert. Was würdest du sagen, was sind so deine wichtigsten Werte, die du für dich in deinem beruflichen Alltag oder als Führungskraft folgen möchtest?
Sich selbst zu sein, also authentisch zu bleiben, immer offen und lernwillig zu sein, nie das Gefühl zu haben, man kann es jetzt oder man weiß es jetzt, weil die Welt verändert sich täglich und dementsprechend muss man oder soll man auch immer wieder am Ball bleiben. Und dann glaube ich, so die Grundwerte wie Ehrlichkeit, Loyalität, die sind im privaten Leben wie aber auch im Berufsalltag entscheidend und bringen einem auch weiter.
Was ich übrigens total spannend fand, wo du vorher auch über das Thema Wiederaufstehen gesprochen hast und was dir geholfen hat, das Thema Familie, Freundin, das Umfeld. Ich hatte das Vergnügen, jetzt vor 4 Wochen war ich war ich 10 Tage an der Harvard-Universität, habe da auch Professor Waldinger, Robert Waldinger getroffen und der hat ja verwaltet die längste wissenschaftliche Studie, die bekannt ist. Die begann 1938 in Boston. Okay. Und was man da gemacht hat, ist, man hat junge Menschen begonnen zu begleiten auf ihrem Lebensweg. Da war pur Zufall John F. Kennedy dabei. Da waren Menschen dabei, die später als Bettler auf der Straße gelandet sind. Da wurden über diese jetzt fast 85 Jahre 2000 Menschen, Familienmitglieder und so weiter begleitet durch Interviews, Biodaten wurden gesammelt und die Frage war, was macht dich glücklich? Was ist der Hauptfaktor, um glücklich zu sein? Und er verwaltet das, Professor Waldinger, in der 4. Generation Professor. Und die Quintessenz, was unten rauskam, ist, das Wichtigste ist eigentlich, Menschen zu haben, die für einen da sind, wenn es schwierig ist. Wirklich in Beziehung zu sein, Menschen zu haben, wie du vorher gesagt hast, die mich nicht nur in meiner Funktion wertschätzen, sondern für das, was ich bin, einfach so. Jetzt haben wir Menschen ja auch Träume und ich glaube, jeder von uns hat etwas Einzigartiges beizutragen auf dieser Welt. Jeder ist ja einzigartig. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du in den letzten Jahren so einer deiner Träume ausleben konntest in deiner Funktion. Und meine Abschlussfrage eigentlich von diesem Gespräch soll sein, was würdest du anderen Menschen mitgeben als Ratschlag? Was können Menschen tun, um ihre Träume zu verwirklichen, ja, um sozusagen die beste Version von sich selbst zu werden?
Ganz grundsätzlich bin ich absolut deiner Meinung. Es ist sehr, sehr wichtig, dass Menschen Träume, Visionen haben, wo sie einmal arbeiten oder in welche Funktion sie einmal arbeiten möchten. Und sich immer wieder bewusst sein, dass das manchmal nicht von heute auf morgen geht, dass Rückschläge auch dazu gehören, dass aber auch sehr, sehr viel Arbeit dahinter steckt. Sehr, sehr viel lernen, learning auch by doing, um dann eben eines Tages da anzukommen. Und ich glaube, ganz zentral zum Abschluss von meiner Seite, bei sich selbst bleiben. Weil nur, weil der andere links vielleicht ein bisschen schneller dort ist, heißt das nicht, dass man auf dem falschen Weg ist oder der eine ein bisschen langsamer ist, dass der auf dem falschen Weg ist, sondern jeder bestimmt sein Tempo und seine Chance bekommen. Irgendwo geht mal eine Tür zu, dafür geht woanders wieder eine Tür auf. Und dass man bei sich selber bleibt, an sich selber glaubt, mit dem richtigen Umfeld immer wieder selbstkritisch seine Methoden und Arbeitsweise hinterfragt, sein eigenes Ich hinterfragt und so gestärkt daraus zu kommen.
Klasse. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich finde es spannend, wie du das beschreibst, die Wichtigkeit, sich selbst wirklich zu sein. Denn ich glaube, wenn wir, und die Versuchung ist ja groß, wenn wir andere Leute kopieren, dann sind wir und bleiben wir eben eine Kopie und nie die beste Version von uns selbst und immer ein Stück weit hinter dem Original zurück. Ne?
Absolut.
Und in dieser Medienwelt oder in der Welt der sozialen Medien gerade ist ja die Versuchung groß, so sein zu wollen wie der andere.
Das ist korrekt, da sind wir absolut gleicher Meinung.
Philipp, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es ein ganz spannendes Gespräch und ich habe absolut keine Zweifel, dass deine wunderbare berufliche Karriere in einer großartigen Weise weitergeht und du dir deine Träume weiterhin verwirklichen kannst. Alles Gute.
Ganz herzlichen Dank, Christoph. War ein sehr spannendes Gespräch. Dankeschön.